hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast hat es nicht weit gehabt heute, kommt nämlich aus Tübingen, ist Geologe, Geowissenschaftler an der Universität Tübingen, war gerade im Oman für den Shell-Konzern nach dem größten Erdgasfeld der Welt zu sehen, das ausgebeutet werden soll, ist aber auch Mitglied bei Greenpeace. Einen schönen guten Morgen, Professor Aigner. Sie heißen eigentlich Thomas, aber Sie nennen sich immer nur Tom. Darf ich Tom zu Ihnen sagen?
Gerne.
Ich meine, natürlich nicht als Duzen, aber Tom Aigner reicht.
Es reicht.
Ist in Ordnung. Wie war es im Oman?
Sehr schön. Es ist einfach ein fantastisches Land mit unglaublich vielen kulturellen Reichtümern, aber für uns Geologen natürlich insbesondere eine faszinierende Geologie, wo ich mit einer Truppe von Studenten, Doktoranden und Diplomanden unterwegs bin. Es ist ein tolles Team und da kann man Geologie machen, wo man nur davon träumen kann.
Haben Sie irgendwas von den Unruhen der Region mitbekommen? Auch im Oman wurde ja demonstriert. Qaboos, der Chef des Landes sozusagen, ist zwar auch schon seit Jahrzehnten im Sattel, aber natürlich auch, obwohl es ein relativ für die Region liberales Land ist, natürlich auch nicht unsere Art von Demokratie.
Also ich habe selber von Unruhe nichts mitbekommen. Es gab immer wieder Meldungen von kleineren Demonstrationen. Generell, wenn man mit den Leuten redet, hat man den Eindruck, die Menschen mögen ihren Herrscher, ihren Sultan Qaboos, sie verehren ihn geradezu, weil er immerhin in den letzten 40 Jahren das Land von Mittelalterstadium sozusagen auf eine behutsame Art und Weise in die Neuzeit geführt hat.
Ich habe jetzt die letzte Meldung in den Nachrichtenagenturen gesehen, dass einige, nicht das ganze Volk, aber doch einige demonstriert haben für mehr Pressefreiheit. Also auch dieser Funke, vielleicht nicht gerade nach einer Revolution, aber doch nach mehr demokratischen Rechten, scheint auch bei den Anhängern von Qaboos nicht Halt gemacht zu haben.
Ja, das ist durchaus zu spüren, dass die Leute sagen, sie hätten gerne ein bisschen mehr Freiheit. Die Leute haben auch Sorgen über die Lebensmittelpreise. Die haben eine hohe Inflation, insbesondere Nahrungsmittel, aber auch Rohstoffe wie Stahl oder Zement wird sehr viel teurer. Und wenn die Leute ein Häuschen bauen oder sonst was, dann spüren die das und drücken diese Sorgen auch aus.
Die ganze Welt, vor allen Dingen die westliche Welt, hat Angst um den Ölpreis. Weil man sagt, wer weiß, wie es in Libyen, wie es in der gesamten Region weitergeht. Vielleicht machen die den Hahn zu, vielleicht kommen Islamisten dran. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Ich glaube, die Angst vor dem Ölpreis ist gar nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Ölversorgung und die Ölproduktion. Dass der Ölpreis immer wieder steigt und womöglich auch in den nächsten Jahren noch viel stärker steigen wird, ist eine Seite der Medaille. Aber die Ursache davon ist natürlich die, dass der Verbrauch immer mehr steigt, dass Länder dazukommen, die einen unglaublichen Energiehunger haben, zum Beispiel China, und dass die Erdölförderung wahrscheinlich irgendwann einen Peak erreicht oder vielleicht schon erreicht hat.
Wann ist alle?
Ja, das ist natürlich die 1000-Dollar-Frage. Also da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Es gab und gibt immer noch ein paar, die davon ausgehen, es gibt Erdöl wie Sand am Meer. Da gehört zum Beispiel Exxon dazu oder die BP. Die schweigen das Problem meines Erachtens tot. Die große Mehrheit der Institutionen, auch die großen Ölfirmen wie Shell oder Total zum Beispiel, sind inzwischen deutlich der Meinung, da haben wir ein Problem. Und ich fand es spektakulär, dass die Internationale Energieagentur in Paris, die das Problem seit vielen Jahren eigentlich totschweigt, im letzten Jahr zum ersten Mal in ihrem Weltenergiebericht davon gesprochen hat, dass der Peak für das konventionelle Öl bereits erreicht ist, nämlich 2006, wo wir die maximale Produktion bisher von etwa 70 Millionen Barrel Fassöl pro Tag hatten und dass wir uns sehr anstrengen müssen, um dieses Niveau in den nächsten Jahren zu halten, bis vielleicht 2015. Und danach müssen weitere Felder, die bisher noch nicht erschlossen sind, wahrscheinlich on stream gehen, um dieses Niveau überhaupt noch ein paar Jahre weiter halten zu können.
Professor Thomas Aigner ist heute mit der Bahn gekommen. Haben wir Glück gehabt, dass Sie nicht bestreikt worden sind?
Richtig.
Haben Sie sich da vorher sachkundig gemacht? Sonst wäre ich ja hier ziemlich blöd alleine gesessen.
Ich habe die Streikposten gefragt, wie sie denn die Chancen einschätzen, dass ich durchkomme und dass ich zu Stefan Siller muss. Und die Streikposten kannten Stefan Siller und die Sendung und haben gesagt, ach eigentlich dürfen wir es Ihnen nicht sagen, aber wahrscheinlich sieht es ganz gut aus, dass Sie durchkommen.
Sehr geehrter Herr Streikposten, vielen Dank, das war gut so. Prima. Sie hätten auch schlecht mit dem eigenen Auto kommen können, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich habe mein Auto vor 2 Jahren abgeschafft und ich muss sagen, das ist wunderbar. In Tübingen kann man zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit öffentlichem Verkehr wunderbar leben.
Das heißt, wenn Sie mal einen Kasten Sprudel brauchen, lassen Sie sich den bringen?
Nein, ich habe so ein Wägelchen.
Ach
und
so.
Transportiere vom Supermarkt oder sonst wie meine Sachen zu Fuß nach Hause. Es ist eine große Erleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne so eine Blechkiste zu leben.
Das heißt, bei Ihnen kommt jetzt beides zusammen. Es hat ja vielleicht auch einen ideologischen Hintergrund, wenn man das nicht negativ meint jetzt, dass Sie sagen, wir sollten auch nicht so viel Auto fahren. Aber es ist für Sie jetzt nicht mit einem furchtbaren Verzicht verbunden.
Überhaupt nicht.
Weil das ist ja bei den meisten Leuten im Hintergrund, die sagen, ah, ich würde ja gerne was für die Umwelt tun, aber ich wohne nun mal ein bisschen auswärts, ich muss manchmal lange mit dem Auto fahren und solche Sachen.
Ne? Also für mich ist das kein Problem.
Gut, wenn Sie ein Auto hätten, würden Sie dann E10 tanken?
Das ist natürlich auch so eine Frage.
Sie haben vorhin schon eine 1.000-Dollar-Frage
genau.
gehabt. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Egal, halten Sie das für vernünftig? Wollte ich damit eigentlich fragen.
Als Ölmensch bin ich sozusagen eher für Downstream, wie wir das nennen, zuständig. Also alles, was unterhalb, jetzt habe ich es falsch gesagt, bin ich für Upstream zuständig, eben nicht für Downstream. Alles, was unterhalb der Raffinerie ist, da bin ich nicht so kompetent. Allerdings muss ich sagen, tun die Argumente, die die Umweltverbände ins Feld führen, mich eher überzeugen. Wenn ich Zahlen höre, dass für 1 Liter Bioethanol 4000 Liter Frischwasser nötig sind, dann ist es ein immenser Ressourcenverbrauch. Wenn man die Konkurrenz in der Flächennutzung mit Nahrungsmittelanbau sieht, ist es ebenfalls ein Problem, das letztlich auch wieder Klimafolgen hat. Deshalb kann ich eigentlich dem E10 nicht so arg viel abgewinnen.
Kann man sagen, dass es vielleicht auch von Umweltschützern, auch von einem Umweltminister gut gemeint war? Man möchte die Abhängigkeit vom Erdöl etwas reduzieren, aber nicht weit genug durchdacht?
So kommt mir es vor, dass es letztlich eigentlich ein Versuch ist, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Ja. Das ist natürlich auch gut, das zu tun. Aber insgesamt gesehen sehe ich da eher ein Kurieren an den Symptomen, anstatt an die Ursachen ranzugehen, nämlich dass unser Energieverbrauch runter muss und dass wir alternative Energien brauchen, die auch unsere Autos anders antreiben, Elektromobilität als Stichwort.
Und dazu kommt ja, dass man eigentlich in den Kreislauf, in den Ernährungskreislauf der ganzen Welt eingreift, denn wo angebaut werden muss für unseren Biosprit, kann kein Essen für andere Leute mehr angebaut werden. Das heißt, Nahrungsmittel werden unter Umständen teurer in Regionen, wo man sie das nicht mehr leisten kann.
Richtig. Es gibt viele Leute, die nicht nur von Peak Oil sprechen, dass also das Öl ausgeht und dass wir ein Problem haben mit der Ölversorgung, sondern dass eines der nächsten Probleme Wasser ist, aber dann auch Nahrung. Dass wir Peak Everything bekommen. Also vom Öl angefangen über Wasser zu Nahrungsmitteln bis hin zu Ackerland und natürlich auch, wenn man sich mineralische und metallische Rohstoffe anguckt, auch die werden knapp.
Wir reden zwar darüber, wie man die Abhängigkeit von Öl und Erdgas vermindern kann, trotzdem gibt es immer noch nicht erschlossene große Felder und da helfen Sie, wenn der Konzern Shell zum Beispiel mal anfragt, wie man diese Felder ausplündern kann, hätte ich beinahe gesagt, aber so böse ist es ja nicht gemeint, wie man das Erdgas gewinnen kann. Sie waren zwar in Oman, aber das größte Erdgasfeld der Welt, was da liegt, gehört gar nicht zu Oman, oder?
Nein, das ist in Katar. Das ist das sogenannte North Field, ein riesiges Feld von einer Ausdehnung von etwa 300 Kilometer.
Wie lange kann ich davon heizen?
Das könnte einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte reichen, wenn Sie es alleine verbrauchen.
Ja. Okay, ja, bin ich ja noch nicht mit alleine. Was ist Ihre Tätigkeit, wenn Sie da jetzt hinfahren?
Also das Problem in diesen großen Lagerstätten ist es, dass man zwischen den Bohrungen nicht weiß, wie da die Struktur des Gesteins ist. Man kann sich so eine Erdöl- oder Erdgaslagerstätte nicht nur als Blase im Untergrund vorstellen, sondern das ist wie ein verzweigter Schwamm, von porösem Gestein, das sehr kompliziert aufgebaut ist. Und da ist sehr entscheidend, wo Sie jetzt reinpieksen, wo Sie reinbohren. Der Bergmann sagt, hinter der Hacke ist es dunkel. Der Geologe sagt, neben der Bohrung ist es dunkel. Wir wissen nicht, was zwischen den Bohrungen, die vielleicht in einem Abstand von ein paar Kilometern normalerweise niedergebracht sind, was da Sache ist. Und da nehmen wir jetzt einen Ansatz, den wir Aufschlussanalogstudie nennen, zum zur Hand. Und zwar die gleichen Schichten, die in Katar diese Erdgaslagerstätten enthalten, die sind im Zuge einer Gebirgsbildung in den Omanbergen nach oben geknautscht worden. Und Sie können da, für uns Geologen fantastisch, die gleichen Schichten genau studieren, drum herumlaufen und jede Schicht ganz genau analysieren. Ja. Das tun wir mit Hilfe, wie gesagt, von Doktoranden und Diplomanden und bauen daraus ein dreidimensionales Computermodell, das dann die Firmen anwenden können, um sozusagen das exakte dreidimensionale Modell sozusagen in den Untergrund hinein projizieren können und damit die Planung durchführen, wo jetzt optimal gebohrt werden könnte, um die Lagerstätte möglichst nachhaltig zu nutzen und möglichst wenig Bohrungen zu verbraten, um diese Erdgase zu fördern.
So eine Bohrung ist nicht ganz billig. 50 Millionen habe ich mal gelesen.
Das ist so ein Durchschnittswert, 50 Millionen Dollar pro Bohrung.
Also muss man schon ein bisschen was investieren. Wie viele Bohrungen brauchen Sie? Oder das braucht man für dieses Feld vielleicht? Also eher 5 oder eher 100?
Eher Hunderte.
Oh Gott. 50 Millionen?
Ja.
Also nur, dass man mal eine Vorstellung davon hat, was investiert werden muss. Sagen Sie, wenn man nicht genau weiß, ich bohre jetzt hier, was ist gleich daneben? Also wenn das so schwierig ist rauszukriegen, woher weiß man dann, dass das das größte Erdgasfeld der Welt ist?
Ja, das ist sozusagen die erste Phase bei der Erdölsuche. Das ist die Explorationsphase, wo man
Öl oder Gas ist egal,
wo man erstmal versucht, die Lagerstätte abzugrenzen. Das tut man normalerweise dadurch, dass man Schallwellen in den Untergrund eingibt. Die werden von den verschiedenen Schichten in der Erde zurückgeworfen, reflektiert. Und das kann man wieder mit Computerprogrammen auswerten und damit die Dimensionierung und die generelle Ausdehnung von so einer Lagerstätte bestimmen. Das ist die Explorationsphase und die wird dann gefolgt von der Produktionsphase, also der eigentlichen Ausbeutung, wo dann Bohrungen gezielt gesetzt werden, um das Erdöl zu gewinnen oder das Erdgas zu gewinnen. Und die wollen gut platziert sein.
Haben Sie bei diesen Bohrungen auch schon einen Erdkern, also einen Bohrkern mit nach Hause genommen?
In solchen hochstrategischen Lagerstätten ist das alles top secret. Wir dürfen überhaupt nichts mit außer Land bringen, was diese Erdöl-Lagerstätten, Erdgas-Lagerstätten
angeht. Tut Ihnen doch in der Seele weh, oder?
Ja, man hätte gern natürlich eine Probe auf dem Schreibtisch, aber das ist leider nicht möglich.
Sie haben eine Bohrkernsammlung angelegt. Natürlich, weil Sie Sammler sind, weil das Ihr Hobby ist, aber auch zur Ausbildung Ihrer Studenten. Bohrkerne, wie viel war die Fläche? Wie viel Kilometer?
Ist etwa eine Länge von 2,5 Kilometern.
Kann man das auch in Stückzahlen ausdrücken?
Jedes Stück Bohrmeter ist eine Kiste. Das heißt, wir haben 2,500 Kisten gefüllt mit Gesteinsmaterial. Hier hauptsächlich aus dem Raum Südwestdeutschland.
Ich wollte gerade Sie angeben lassen, dass wir aus aller Welt große Bohrkerne mit nach Hause gebracht haben. Und Sie haben eben schon angedeutet, das dürfen Sie gar nicht mitnehmen. Wie viel, also sind das lauter unterschiedliche Stücke, aus denen man verschiedene Dinge erfahren kann, auch als Student zum Beispiel?
Ja, das sind Bohrungen, die hier im Land vom Landesamt für Geologie zum Beispiel, von verschiedenen Steinbruchbetrieben, von Wasserversorgungsunternehmen niedergebracht worden sind. Und da ist ja eine Bohrung gern mal 100, 150, 200 Meter mächtig, wo man dann einen Teil der Erdgeschichte dieses Landes sozusagen in Schichten aufgezeichnet in einem Bohrstrang vor sich hat. Und das Spannende ist eben, dass wir in Süddeutschland eine Geologie haben, die in vielem den geologischen Abfolgen von Arabien entspricht. Und deshalb können wir unsere Geologie und unsere Bohrkerne in der Ausbildung hernehmen als Analogbeispiele für ähnliche Situationen, wo in Arabien Erdöl und Erdgas in den gleichen Gesteinen, gleiches Alter, gleiche Gesteine drin sind.
Arabien liegt also streng genommen in Süddeutschland, habe ich gerade erfahren. Können Sie mir das kurz erklären?
Ja, das könnte man mit der sogenannten Paläogeographie, also wenn Sie mal 200 Millionen Jahre zurückgehen, dann hatten wir ein großes Weltmeer im Bereich des heutigen Mittelmeeres. Es war allerdings viel, viel größer. Und Europa lag nördlich von diesem Weltmeer Tethys und Arabien lag südlich, etwa in der gleichen Breitenlage, etwa gleiche klimatische Bedingungen, gleiche, wie wir sagen, Paläogeographie. Deshalb gleiche Arten von Gesteinen, die sich da gebildet haben. Mit dem Unterschied, in Arabien sind sie mit Öl und Gas gefüllt, diese Gesteine, und bei uns mit Luft oder mit Wasser.
Warum?
Das hängt mit der Entstehung von Öl und Gas zusammen. Da brauchen sie eine sogenannte Küche, nennen wir das. Man braucht ein Erdöl-Muttergestein, also ein organisch reiches Gestein. Man braucht eine poröse Lage, die dann als Fallenstruktur entwickelt ist. Und man braucht eine Abdichtung. Und das Ganze im richtigen Timing zueinander. Und da hatten die Araber eben Glück, dass das alles hingehauen hat mit dem Timing. Und wir in Deutschland, ganz salopp gesagt, wir hatten die Alpenbildung. Und Süddeutschland hat sich aus dem Meer erhoben, hochgehoben worden. Und deshalb sind die Gesteine bei uns eher luftgefüllt oder vielleicht Mineralwasser oder Trinkwasser gefüllt.
Der eine kriegt Öl, der andere die Alpen. So unterschiedlich kann die Welt sein. Bevor Sie uns gleich erzählen, warum Sie schon ein paar Mal verhaftet worden sind, muss ich noch kurz auf eine Mail eingehen, die wir aus Süßen bekommen haben, wo eine Hörerin oder ein Hörer sich doch beklagt, dass alle Leute darüber schimpfen, wie gehen wir mit E10 um, und keiner sagt dazu, auf welcher Homepage, auf welcher Internetseite man Informationen bekommt, und wir sollten doch bitte schon endlich mal damit anfangen. Dazu kann ich nur sagen, anfangen damit können wir nicht, weil das haben schon ganz viele Kollegen auch gemacht, aber ich sage gerne nochmal, dass es verschiedene Automobilclubs gibt oder dass man einfach bei der Suchmaschine einfach nur eingeben muss, E10, welches Auto verträgt oder irgend so ein Stichwort, und schon hat man die ganze Liste und da stehen alle Automarken und alle Typen drin. Herr Aigner, warum sind Sie denn schon so oft verhaftet worden?
Ja, in der Tat, ich hatte schon ein paar Mal mit der Polizei zu tun. Das fing an im zarten Alter von 10. Da hatte ich mir in den Kopf gesetzt, mit einem Kumpel zusammen einen Grabhügel aus der Bronzezeit auszugraben. Da sollte die Autobahn drüber bei unserem Dorf. Und da dachte ich, das graben wir vorher aus. Das Landesdenkmalamt mit seinen Inspektoren hat es weniger lustig gefunden, ging zum Polizeiposten. Der Polizeiposten sagte, das kann nur der kleine Aigner sein. Dann wurde ich einbestellt.
Sie waren schon bekannt.
Ich war offenbar bekannt. Ich wurde da einbestellt, verhört und musste die Funde abliefern, selbstverständlich. Es waren ein paar Urnen, Tonurnen und so weiter.
Dann haben Sie wirklich alles abgeliefert?
Ja, selbstverständlich. Und das Ganze hat mich dann aber zum archäologischen Arbeitskreis in der Schule gebracht, und wir haben dann mit einem tollen Lehrer eine steinzeitliche Siedlung als Arbeitsgemeinschaft im Gymnasium in Schwäbisch Hall ausgegraben. Und über den Lehrer, der an die deutsche Schule nach Kairo gegangen ist, kam ich nach Ägypten, einen alten Traum verwirklichend, und habe da dann mir in den Kopf gesetzt, meine Diplomarbeit zu machen. Ich habe einen tollen Professor gefunden an der Uni, dem ich dieses Floh ins Ohr gesetzt habe, da will ich Diplomarbeit machen. Der sagte, okay, mach mal. Und so habe ich an den Pyramiden von Gizeh meine Diplomarbeit gemacht und wurde da auch wieder ein paar Mal verhaftet, dreimal. Weil ich hatte zwar eine Genehmigung der lokalen Universität, dass wir da arbeiten dürfen, aber da gibt's nicht nur eine normale Polizei, auch eine Fremdenpolizei und eine Altertumspolizei und eine Militärpolizei. Und einmal wollte ich eben meine Arbeiten fortführen, und es kam einer von der Militärpolizei und hat mich mit der Maschinenpistole im Anschlag abgeführt. Es war weniger lustig.
Kann ich verstehen. Aber Sie wollten auch mal da oben übernachten, auf einer Pyramide.
Ja, das war auch so eine...
Die sind doch spitz oben, wie kann man denn da oben übernachten?
Die sehen nur so aus, von Weitem. Wenn man nah dran ist, dann sieht man, da hat es oben schon auch ein kleines Plateau.
Aber Sie als Geologe, der sowas erhalten will, können doch nicht dafür sein, dass da Hinz und Kunz hochläuft und da oben sich rum. Also
natürlich nicht Hinz und Kunz, aber wenn man da
schon arbeitet. Aber Professor Tom Aigner darf das.
Nein, ich war damals ein kleiner Student, der da seine Diplomarbeit gemacht hat, und der hat sich einfach den Spleen in den Kopf gesetzt, da oben einmal im Leben zu übernachten.
Ich habe mir die Dinger auch mal angehört. Ich dachte früher immer, die sind irgendwo weit ab in der Wüste. Die sind ja genau neben der Hauptstadt, ne?
Richtig.
Also die Hauptstadt wächst ja quasi schon um die Dinger rum.
Die Stadt Kairo, die wuchert fast schon um die Pyramiden herum, was eigentlich schade ist.
Und Ihrem Professor, ich habe Sie gerade gefragt, Sie waren mit 33 Professor, ne? Aber eigentlich waren Sie schon im Alter von 4 Jahren Professor, habe ich mir sagen lassen. Professor, wurden Sie nämlich da schon genannt, Professor Stein. Was interessiert einen 4-Jährigen denn an diesen kleinen Fossilien, wenn man sie denn findet?
Wir waren schon als Kind mit den Eltern und der ganzen Verwandtschaft, Onkels, Tanten, Vettern, Basen, viel im Hohenlogen, in den Bachklingen, in den Jagst- und Kochertal. Und da war eine faszinierende Natur und eben auch Steine. Und ich habe als 4-Jähriger wohl angefangen, diese Versteinerungen zu sammeln. Und damals schon völlig fasziniert von dieser Welt, beschlossen, ich werde mal Forscher, ich werde Naturforscher und ich will Geologe werden.
Haben Sie da Interesse daran gehabt, was das mal war, was da jetzt versteinert ist oder so? Ich meine, ein paar Steine sammelt man zwar mal, wenn man in Urlaub geht, so wie man Muscheln sammelt am Strand oder so, aber sie hatten da tatsächlich schon ein waches Interesse daran, die Vergangenheit und damit die Welt kennenzulernen, offensichtlich.
Mich haben die Geschichten hinter den Steinen interessiert. Was erzählen die Steine für eine Geschichte? Wie sind sie entstanden? In welcher Lebewelt waren die Tiere, die da versteinert waren? Wie hat die Welt damals ausgesehen? Das hat mich fasziniert. Und weil mich das so völlig in Beschlag genommen hat, haben mich die Verwandten dann eben als Spitznamen schon damals Professor Stein genannt.
Wie viel von dieser Sammlung haben Sie heute noch?
Ach, da ist noch einiges davon da. Da sind also noch viele Schränke und viele Kisten voll
Material. Haben Sie irgendwann mal anbauen müssen? Weil das wird ja immer mehr, oder?
Ja, es wird immer mehr. Und Gott sei Dank haben wir an der Uni Tübingen jetzt einen großen Kompaktus.
Ach, Sie haben das ausgelagert
an die Uni? Vieles ist an die Uni ausgelagert worden, ja.
Ja, das verstehe ich gut. Ich habe auch gelesen, dass Sie schon sehr früh sich quasi wissenschaftlich mit Ihrem Hobby auseinandergesetzt haben, im Alter von 16 schon veröffentlicht haben. Was haben Sie denn da geschrieben? Sie meinen jetzt keinen Leserbrief an die Zeitung oder so, ne?
Nee. Ich bin in den Ferien, bin ich regelmäßig auf die Schwäbische Alb gegangen, auch zu Verwandten, um da auch Steine zu sammeln und habe da verschiedene Sachen entdeckt, die offenbar neu waren. Und in Sammlerkreisen hat sich das dann einfach gezeigt, dass das was Tolles ist. Und so wurde ich ermuntert, in einer Sammlerzeitschrift kleine Veröffentlichungen zu schreiben. Die habe ich dann auch bei Jugend forscht und so weiter eingereicht und damals mich dann schon ein bisschen schriftlich über diese Dinge ausgelassen.
Also Sie haben im zarten Alter von 16 schon Neues gefunden, was man wissenschaftlich verarbeiten konnte und mussten nicht im Alter von, ich weiß nicht, von Herr von und zu, Karl Theodor, seine Doktorarbeit angeblich geschrieben hat. Hat Sie das besonders getroffen, dass da ein, also Sie sind ja früh promoviert mit 28, war mit 33 Professor, das geht einem doch an die wissenschaftliche Ehre, wenn da einer so weit kommt mit sowas Geklautem. Schätze ich mal.
Also das macht einen schon nachdenklich und macht einem auch sehr große Sorgen und Bauchweh, wenn er einfach so abgeschrieben werden kann. Ich hoffe, dass wir Naturwissenschaftler da ein bisschen eher auf der sicheren Seite sind, weil wir ja harte Daten auch erheben müssen, auswerten müssen, die in entsprechenden Grafiken, in Datensammlungen, in Fotografien und so weiter dokumentiert werden. Also wir haben nicht nur mit Texten zu tun. Deshalb hoffe ich, dass es bei uns nicht so verbreitet ist.
Können Sie sich denn theoretisch vorstellen, wir verlassen das Gebiet auch gleich wieder, weil das nicht Ihr Kerngebiet ist, dass so viel, wenn man so viel schon mal irgendwo gelesen hat, dass das ein Versehen sein kann?
Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht richtig vorstellen.
Professor Tom Eigner, der schon mal für die Firma Shell unterwegs ist, nach neuen Öl- oder Erdgasfeldern zu suchen, gleichzeitig aber auch Mitglied bei den Umweltschützern, nämlich bei Greenpeace. Wie passt das zusammen, Herr Eigner?
Ja, manchmal ist es schon ein bisschen ein Spagat, das muss ich sagen, von mir auch von Anfang an. Ich war als Student in der Umweltbewegung, ich war in der Anti-Atomkraftbewegung, ich war bei den Menschenketten und so weiter dabei. Und meine Freunde
Samstag wieder
haben das nicht verstanden, wie kann der nur zur Shell gehen. Aber ich habe mir gesagt, aussteigen bringt nichts. Einsteigen muss ich. Ich will sehen, wie es abgeht in so einem großen Konzern. Und deshalb bin ich da hingegangen und muss dann sagen, war überrascht, als ich mich geoutet habe bei meinen Kollegen, du, ich bin Mitglied von Greenpeace. Dann sagten viele, ich auch.
Bei Shell?
Bei Shell. Mhm. Und auch unser Vorstandsvorsitzender damals, ich erinnere mich genau an eine Weihnachtsansprache, wo der Mann sagte, er kann nur hoffen, dass die Politik richtig scharfe Umweltgesetze auf den Weg bringt, dann sind wir Konzerne bereit, diese zu erfüllen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich glaube, die Welt ist einfach nicht schwarz-weiß. Ich finde es spannend, ein bisschen zwischen den Polaritäten auch hin und her zu gehen und auch versuchen, Brücken zu bauen. Das ist das, was mich reizt. Und dann auch zu sehen, dass zum Beispiel die neue Energiestudie gerade von Shell so Sätze in dieser Studie zu lesen hat, dass dann gesagt wird, jede Investition in die Ökologie wird sich auch ökonomisch auszahlen.
Gute Erkenntnis. Wobei er dem Herrn Vorstandsvorsitzenden würde ich mit auf den Weg geben, so nett das gemeint ist, was er da gesagt hat, wenn die Politik Umweltauflagen macht, dann werden wir sie erfüllen. Das kann man auch freiwillig machen. Da muss man nicht darauf warten, dass der Politiker sagt, du musst jetzt aber aufpassen, dass du die Umwelt nicht verschmutzt.
Ich stimme hundertprozentig zu, natürlich.
Nun kommt es trotzdem vor, wenn solche Vorkommen ausgebeutet werden, wie zum Beispiel im Golf von Mexiko, betrifft jetzt einen anderen Konzern und nicht Shell, dass da was schief geht. Und da kann man natürlich nicht immer jede Katastrophe ausschließen, aber ich denke, dass da nicht jeder mit dem gehörigen oder zu nötigen Bewusstsein und Verantwortungsbewusstsein rangeht. Denn ich glaube, Deepwater Horizon wäre vermeidbar gewesen, wenn man alles richtig gemacht hätte, oder?
Absolut. Das hat inzwischen sogar BP zugegeben in einem internen Bericht. Das war eigentlich auch kurz nachdem die Katastrophe passiert ist, vielen Insidern klar, dass es eine Verkettung war von technischem Versagen und von menschlichem Versagen. Und ja, überall, wo der Faktor Mensch eine Rolle spielt, gibt es halt auch mal Versagen.
Ja, aber man hätte ja sicherer vorgehen können. Man hat ja nicht alle Sicherheitsauflagen gut und richtig und gründlich erfüllt.
Man hat lange nicht alle Sicherheitsauflagen erfüllt und hat vor allem die Warnhinweise, die es Stunden, Tage vor der Explosion gegeben hat, nicht ernst genommen. Man hätte den Blowout Preventer viel früher einschalten müssen. Mhm. Und dann wäre das Ganze nicht passiert.
Ein Satz noch zur Größenordnung. Ich habe nochmal nachgeguckt. 800 Millionen Liter sind da täglich ins Meer in den Golf von Mexiko geflossen. Und dann habe ich bei Ihnen nachgelesen, dass diese Menge nicht gereicht hätte, einen Tag die Welt mit Energie zu versorgen.
Richtig.
Also wir verbrauchen noch mehr.
Wir verbrauchen im Augenblick etwa 85 Millionen Fass Öl pro Tag. Ein Fass hat 159 Liter.
Kommen wir zu einem Ihrer Lieblingsthemen, wenn ich das richtig sehe. Sie sagen, wir brauchen eine ökologische Revolution. Es geht einfach nicht so weiter. Und wenn man sich vor Augen führt, dass etwa 90% aller Gegenstände, mit denen wir täglich zu tun haben, ich gebe jetzt mit dem Wissen an, das Sie mir mit auf den Weg gegeben haben, mit Erdöl zu tun haben, von Erdöl abhängig sind, dann fragt sich, was machen wir denn in 50 Jahren, wenn das alle ist?
Ja, das ist genau die Frage. Die Ressourcen dieser Erde, das kann ich als Erdwissenschaftler einfach sagen, die sind begrenzt. Ob das Öl, Gas ist, ob das Wasser ist, ob das Ackerland ist, ob das mineralische oder metallische Rohstoffe sind, alles ist einfach begrenzt auf diesem Raumschiff Erde.
Und auch wenn Sie noch ein paar Felder finden.
Auch wenn man noch was findet. Und das lässt sich alles vielleicht noch einige Jahrzehnte strecken. Aber irgendwann kommt der Abfall. Peak everything, wie der amerikanische Journalist Heinberg so schön gesagt hat. Und deshalb bin ich einfach überzeugt, wir brauchen eine ökologische Revolution. Das ist ein drastisches Wort.
Ja, aber Sie sagen uns jetzt, wie das geht. Was müssen wir tun?
Ich sehe da drei große Rehs, nenne ich das. Nämlich erstens regenerative Energie, zweitens Recycling und drittens Renaturierung. Ich kann zu jedem Punkt gerne ein paar Sachen sagen. Regenerative Energien. Wir hören oft, das ist schön und gut, aber das wird nur einen kleinen Teil unseres Energiebedarfs decken können. Jetzt gibt es aber ernstzunehmende Studien, zum Beispiel von der renommierten Stanford-Universität in USA. Die haben klein ausgerechnet, dass es möglich ist, wenn man jetzt anfängt, auszusteigen aus der fossilen Energieversorgung, wenn man jetzt anfängt, können wir bis zu dem Jahr 2030 100% des Energiebedarfs der Erde mit regenerativen Energien decken, das heißt Wasser, Wasser, Solar, Geothermie, Windenergie. Und das Interessante ist, für Kosten, die etwa der Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern entspricht. Das finde ich sehr interessant. Visionäre Ideen, aber sowas scheint tatsächlich machbar zu sein. Zweiter Punkt, Recycling. Ich glaube, dass wir weg müssen von der Wegwerfgesellschaft. Mhm. Dass wir haltbare Produkte brauchen, Produkte, wo jedes Teil auch wieder verwertet werden kann. Dieses immer alles nur wegschmeißen, produzieren, damit man es gleich wegschmeißt, das führt, glaube ich, in eine Sackgasse. Und drittens, mein drittes Reh ist das Renaturieren. Da meine ich damit, unser Leben ist doch so künstlich geworden, so wenig natürlich. Und ich glaube, wir brauchen eine Rückbesinnung. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, Massentierhaltung, Monokulturen. Wir sollten uns zurückbesinnen auf eine kleinteilige Landwirtschaft, möglichst auch ökologisch orientierte Landwirtschaft. Die ist besser für die Böden, die ist besser für das Weltklima, die ist besser für die Gesundheit der Menschen, weniger Gift in der Nahrung und so weiter. Das ist ein Weg. Zweitens, wir sollten von der globalisierten Wirtschaft mehr zu regionalen Kreisläufen zurück. Ich brauche an Weihnachten keine Erdbeeren aus Neuseeland. Und ich glaube, wir sollten generell von diesem Wachstumswahnsinn weg. Wir brauchen grünes Wachstum, wie der Chef der Energieagentur in Paris das so schön gesagt hat, ein grünes Wachstum, das eben diese ganzen Umwelttechnologien fördert. Und wir brauchen als Dach über das Ganze meines Erachtens einen Wechsel im Bewusstsein. Wir brauchen eine neue Wir-Kultur. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir alle auf dem Raumschiff Erde sind. Und auf diesem Raumschiff Erde sind die Ressourcen einfach begrenzt.
Sie haben ein wunderbares Schlusswort gesprochen. Wir haben auch keine Sendezeit mehr, deswegen zum Schluss nur vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Serra.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.